Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na, wie geht's dir heute?
Aufgeregt bin ich.
Wieso, weil das neue Jahr schon gestartet hat?
Ja, genau.
Hast du schon einen Plan, was du machen willst? Im Garten natürlich.
Ja. Ich habe mir einiges vorgenommen.
Okay.
Ich möchte das eigentlich alles umgestalten.
Ich auch.
Aber jedes andererseits habe ich mir überlegt, so viel habe ich in die Blüte gehen lassen und ich habe auch richtig, richtig viele Tomaten einfach irgendwo hingeschmissen, als die nichts mehr waren und so. Und dann dachte ich, vielleicht lasse ich einfach mal alles so kommen, wie es da so liegt.
Ja, da bin ich übrigens auch gespannt. Ich habe ja ganz viele Freilandsorten gehabt von Tomaten. Ob das Saatgut das überlebt, wenn ich, also weil da waren ja noch ganz viele kleine Früchte dran an den abgegammelten Stielen sozusagen, das habe ich einfach da liegen lassen. Und jetzt die Frage, überlebt das Saatgut diesen harten Winter?
Welchen harten Winter? Ja,
den normalen deutschen Winter und kommt dann, wachsen Tomaten auch wild? Was ich ja auch immer habe, ist ja, dass Tomaten auf meinem Kompost wachsen.
Genau.
Also das klappt. Mhm. Aber ist dir das wild schon mal passiert?
Ja, also richtig. Letztes Jahr habe ich überall.
Auch so in der
Hecke. Genau, ja, okay. hatte ich plötzlich Tomatenpflanzen. Und zwar die kleine Johannisbeere, diese gelbe, die hatte ich dazwischen. Und dann hatte ich in meinem Tomatenbeet, habe ich wahrscheinlich nicht alles irgendwie weggeräumt, was dann da war.
Ja.
Und ich hatte immer wieder, dass sich den gesamten Sommer über immer wieder kleine Pflänzchen durchgesetzt hatten. Und manchmal hatte ich sogar richtige Stellen, wo dann eine ganze Tomate gelegen haben muss, weil da waren dann so 40 kleine Mini-Pflänzchen auf einem so ein Fleck, weißt du, was man manchmal so hat.
Du hast sie nicht wachsen lassen?
Nee, weil ich hatte ja so viele in der Voranzucht.
Aber
wo sollte ich dann noch mit denen hin?
Stimmt. Okay, dieses Jahr lassen wir sie wachsen. Weil ich
bin ich gespannt. Ich dachte, das wäre irgendwie mal eine nette Idee, was wenn man vielleicht einfach mal wachsen lässt, was so ist. Ich habe ja auch Salat in die Blüte gehen lassen. Brokkoli ist bei mir, hat geblüht. Also das wären ja alles so Sachen, die könnte ich ja einfach da stehen lassen.
Ja,
Fenchel.
Schön. Na, mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Ja, nachher habe ich so einen Garten aus Fenchel, Brokkoli und Salat.
Und Spinat.
Und warum meinst du, sind diese drei Sachen bei mir so in die Blüte gegangen? Weil wir sie nie geerntet haben, weil es bei uns keiner isst. Also eigentlich wäre das keine gute Idee, aber egal.
Ja, kannst du dann verkaufen.
Ja, genau.
Aber weißt du, was witzig ist? Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über ein Thema, was ich heute mitgebracht habe.
Oh.
Und wir haben uns nicht darüber vorher unterhalten, welches Thema das ist.
Nee, das stimmt.
Von daher...
Welches hast du mitgebracht?
Heute geht es um das Thema Saatgut.
Cool.
Und klar.
Richtig
jetzt
cool.
Natürlich nicht mit dem Tipp, dass man einfach die Früchte auf die Erde wirft und dann guckt, was passiert. Was wir ja im Herbst dann sozusagen mit den alten Früchten gemacht haben. Sondern nie allgemein Saatgut. Es geht ja jetzt los. Ne? Man macht sich vielleicht schon so Gedanken, was kaufe ich oder wo kriege ich mein Saatgut her? Habe ich vielleicht noch was von letztem Jahr? Kenne ich Freunde, die Saatgut haben? Wie auch immer.
Wann geht es denn bei dir eigentlich los mit der ersten Aussaat?
Also bei mir, ich starte ja immer mit Chili und ja, mal gucken. Letztes Jahr hatten wir ja auch Physalis, macht man glaube ich auch im Januar, aber das wird ja bei mir nichts. Also selbst im Gewächshaus überlebt die bei mir einfach nicht, die Physalis. Deswegen, die Chili-Aussaat mache ich jetzt auch schon Ende Januar.
Mhm.
Und bei dir?
Ja, ich bin ja immer am 1.1., denke ich ja immer, es kann losgehen. habe ich auch gemerkt, letztes Jahr tatsächlich ein bisschen früh. Aber eben nicht für die Chilis. War gut, so früh anzufangen, weil ich hatte nämlich in dem Jahr davor das Problem, dass die zum Ende der Saison, weil ich zu spät angefangen hatte, dann noch nicht reif waren.
Mhm.
Und das hatte mich so ein bisschen geärgert. Deswegen habe ich ja dann sozusagen im letzten Jahr deutlich früher angefangen und hatte ja dann diesen krassen Läusebefall. Und da mussten sich die Pflanzen auch erstmal wieder erholen.
Mhm.
Trotzdem würde ich mit Chili und vielleicht auch mit einigen Paprikasorten, die lange brauchen, auch im Januar schon anfangen.
Genau. Und auf keinen Fall schon mit den Tomaten. Das braucht man wirklich nicht. Also selbst kleinbierige Tomaten würde ich erst so mit oder Ende Februar machen.
Boah, ist das spät.
Und die kleinen Bierigen, da konnte ich ja dieses Jahr, wann war das? Ich glaube im Juni oder Juli konnte ich schon die ersten.
Ja, im Juli.
Die müssen halt dann aber ganz klein sein, damit die sozusagen schnell ausgereift sind.
Ja.
Aber das ist dann sogar dann der Profi-Tipp. Aber es geht ja heute nicht um Tomaten.
Nein, okay.
Sondern um Saatgut. Und da wollte ich dich mal fragen, Welches Saatgut du so benutzt oder wie so deine Saatgut-Journey war. Du hast ja wahrscheinlich damals, wir haben ja beide auf dem Balkon angefangen, einst in so Kübeln, ne, ganz normal Tomaten auszusehen. Und bei mir war es ehrlicherweise so, ich habe einfach irgendwas genommen, ne, war im Baumarkt oder so, habe dann irgendwelche Sorten genommen, die lecker aussahen und die dann angebaut. Wie war das bei dir?
Ja, eigentlich auch so. Wir hatten ja direkt so einen Supermarkt vor der Tür, da bin ich dann reingewandert, da war ein Aufsteller, da dachte ich, okay, Salat, Radieschen, Sonnenblume, sieht gut aus, nehme ich mit.
Ja, stimmt. Genau, und dann kam es ja wahrscheinlich irgendwann dazu, ich weiß nur, dass ich mal diese Story gehört habe über Saatguthybride, das ist so ein bisschen so eine, also wie nennt man das, so eine abschreckende Story. Und nachdem ich das gehört habe, habe ich dann mal ein bisschen mir Gedanken gemacht, worüber, also was eigentlich so der Unterschied bei Saatgut ist. Und willst du die Story mal hören?
Ja, auf jeden Fall.
Das war so ein Zeitungsbericht, oder ne, das ist natürlich, ja, vor 5 Jahren hat mal irgendjemand erzählt, das und das ist passiert, dass wohl eine Frau, die hat immer wieder die gleichen Sachen angebaut, immer wieder nacheinander. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tomaten waren oder Gurken oder was auch immer, hat immer dann von diesen Früchten das Saatgut genommen. Dann hat sie das mit ihrem Mann immer gegessen und so langsam, aber sicher haben die sich jedes Jahr immer mehr vergiftet, also die Menschen. Und irgendwann mussten sie, ich weiß nicht, ob der Mann dann gestorben ist oder nicht, auf jeden Fall war das dann ganz dramatisch, dass sie so große Vergiftungserscheinungen hatten.
Ja, ist das nicht diese Zucchini-Story, dass die immer wieder selber Zucchini war?
Ja. Und dass dadurch, diese, ich weiß nicht, was für Stoffe das dann sind, aber ja, durch diese Hybrid-Saat, die sie ja anscheinend benutzt hat und die immer weiter kultiviert hat, oder?
Ja, weiß ich nicht, weil wenn es die Zucchini-Story ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die, die ich meine. Okay, erzähl mal weiter.
Nee, das war's eigentlich schon. Die Horror-Story war dann, dass sie dann letztendlich immer Gemüse gegessen haben, was halt mega belastet und giftig dann war.
Okay, krass.
Und ja, das passiert wohl oder ist früher mal wohl bei so Saatgut-Hybriden passiert. Mhm. Aber wir gucken uns dann gleich nochmal an, was eigentlich Hybride sind. Weil die, die es jetzt gibt, sind nochmal anders. Welche Story kennst du denn mit der Zucchini?
Na, da gibt es doch diesen Rentner, der angeblich sich mit einer Zucchini aus dem Garten vergiftet hat.
Okay.
Weil der selbstgenommenes Saatgut verwendet hat. Mhm. Was aber daran liegt, dass der wahrscheinlich zusätzlich auch einen Zierkürbis angebaut hat.
Ah, das ist diese Mischung zwischen Kürbis, ja, das
habe ich auch schon öfter gehört. Genau, und dann, wenn das Zierkürbis ist und Zucchini sozusagen, können die sich ja gegenseitig befruchten. Ja. Und dann wird ja aber aus der Zucchini, die du da hast, eigentlich keine essbare Frucht.
Ja, und das wird natürlich, weil du den Zierkürbis nicht essen kannst.
Genau, ja, und dadurch hat er sich wohl vergiftet. Aber das scheint ja nicht die Geschichte zu sein, um die es da
ging. Bei mir ging es auf jeden Fall um ein Pärchen.
Ah ja.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, wer weiß, mit was dann da gekreuzt wurde.
Das sind so Urban Legends, der Gärtner, eigentlich total spannend.
Aber wenn man das dann so hört, dann überlegt man ja erstmal, ach okay, es gibt verschiedene Saatgutarten oder Quellen. Habe ich mich ja nie mit auseinandergesetzt. Und ja, wir sind ja jetzt eigentlich beide schon, also spätestens seitdem wir jeder einen Garten haben, ja eigentlich auf Saatgut oder wie heißt es, samenfesten Saatgut oder halt alten Saatgut hängen geblieben. Ne? Und auf jeden Fall Bio-Saatgut ist es selber.
Also ich bin da irgendwie eher zugekommen, weil du, glaube ich, mal von Monsanto erzählt hast und irgendeinen Beitrag, den du, glaube ich, mal gesehen hast.
Ja,
Monsanto. Monsanto heißt die?
Ja, ich genau, weiß nicht. Das ist ja so ein großer, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Also da hatte ich zumindest was rausgesucht. Es gibt ja verschiedene Gesetze. Ja, und Monsanto ist ja einer der großen Saatguthersteller für die Landwirtschaft.
Genau, und da hattest du, warst du das nicht? Die hat mir dann mal so einen Beitrag
bestimmt. Ich war da mal in so einer richtig krassen Bubble drin.
Wo es dann auch darum ging, wie das in Amerika beispielsweise unter Landwirten strukturiert ist und so. Und dass die ja zum Beispiel nicht mal eine Handvoll Mais nehmen dürften, um denen in ihrem Garten auszusehen, von dem Saatgut, was sie von Monsanto bekommen. Ne? Weil dann könnte Monsanto die ja komplett verklagen.
Genau, und solche da ist, sind wie so Nutzungsrechte drauf.
Ja.
Und das ist echt super interessant. Und ja, gerade, also ich kenne jetzt auch niemanden groß aus der Landwirtschaft, aber ich glaube, die haben da wirklich auch ein bisschen zu kämpfen mit diesen Anbietern. Dann willst du aber auf der anderen Seite aber eigentlich dann irgendwie ein ökologisches Gleichgewicht auf deinen Feldern haben. Das geht aber
brauchst
dann
nicht. Brauchst du ja auch, ne?
Ja, eigentlich. Aber geht also, ja nicht, wenn du dann so, wenn du dann Saatgut hast, was aber nicht so stark ist. Mhm. Ne? Das ist ja, wird ja sozusagen genmanipuliert, sodass du da eine Top-Ernte draus hast, gute Qualität. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass Hybride, das sind dann ja immer Saatgut-Hybride, die sind immer nur für diese eine Lebensdauer, für diesen einen Zyklus gemacht.
Mhm.
Und wenn du davon dann wieder Saatgut nimmst, das ist ja ganz oft auch im Supermarkt, wenn du dann versuchst von gekauften Tomaten, die aber nicht bio sind, dir dann Saatgut zu nehmen, dann kriegst du manchmal Pflanzen, wo keine Früchte dran sind. Und genau das sind dann diese Hybride, dafür sind die gemacht. Die sollen nur eine Generation leben, in der Zeit soll aber alles top sein, Qualität gut, keine Braunfäule, ne, richtig guter Ertrag. Und danach ist das nutzlos, was danach, also sozusagen das Saatgut in diesen Pflanzen ist dann nutzlos für die nächsten Generationen.
Und spaltet es sich auf jeden Fall wieder auf in der nachfolgenden Generation oder nur eventuell?
Der Ertrag, ich habe es ja auch gerade nochmal nachgelesen, weil ich habe mir jetzt extra die Definition nochmal aufgeschrieben, der Ertrag und die Qualität sinkt.
Okay.
Also es heißt...
Das würde dir vielleicht beim ersten Mal gar nicht auffallen.
Genau, fällt es dann gar nicht auf. Aber ich hatte das auch schon einige Male, dass ich mir mal so, ich hatte mal ganz altes Saatgut auch und das dann nochmal probiert anzuziehen und dass da oft auch einfach nur Pflanzen dabei sind, wo nie irgendwelche Blüten dran waren, keine Fruchtstände sich gebildet haben. Und das kann natürlich auch sein, weil das Saatgut zu alt war, aber auch vielleicht, weil es einfach schon dann in dieser Generation zu spät war, dass da noch irgendwas kommt.
Mhm.
Aber super interessant.
Ja, total.
Und samenfest, das ist ja genau das Gegenteil. Das ist halt Saatgut. Also erstmal diese Hybride, die erkennt man daran, dass auf dem Saatguttütchen steht immer H1 drauf.
Ja.
Das ist dann so.
Ja, Hybrid 1, ne?
Genau.
Das ist die erste Nachfolgeschaft sozusagen.
Genau.
Ja.
Und das ist dann die Top-Qualität. Und dann immer, wenn du weißt, H1, dann, das kann man auch nehmen. Da ist ja auch nichts giftig oder so dran. Das sind ja eigentlich richtig gute Pflanzen, aber man muss sich nur im Klaren darüber sein. Die Früchte, die ich da produziere, die kann ich nicht nochmal nachproduzieren dann. Und samenfest ist genau das Gegenteil. Das bedeutet ja, dass du eine Frucht nehmen kannst und eigentlich unendlich oft immer wieder benutzen kannst und immer wieder neu ziehen kannst.
Mhm.
Und da hattest du, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass so, also wie verrückt das eigentlich ist, wenn man sich mal so die Früchte oder das Gemüse anguckt, wie viel Saatgut da eigentlich immer drin ist. Ne? Du isst eine Gurke und da waren wahrscheinlich 200 Saatkörner drin.
Mhm.
Die hast du gerade aufgegessen.
Ja.
Und man könnte daraus 200 neue Pflanzen machen, theoretisch. Und das ist halt kostenlos. Das steht jedem zur Verfügung. Und genau, das ist irgendwie so das Schöne daran. Und da muss man nur eben aufpassen, dass diese Kreuzungen nicht stattfinden. So wie du das gerade erzählt hast mit dem Zierkürbis und der Zucchini.
Mhm.
Machst du das? Also guckst du irgendwie, es gibt ja wirklich so Gärtner, die so richtige Beutelchen dann über die bestäubten...
Ja. Nee, also will ich immer wieder machen, aber mache ich nicht. Und ich denke mir halt auch ganz oft... Dass das Schöne an meinem Garten ist, dass ich das ja dadurch schaffe, vielleicht auch Sorten miteinander zu verkreuzen, die speziell das nur in meinem Garten gibt. Die Tomaten, die ich bei mir zu Hause habe, schmecken halt nach meinen Tomaten.
Das
ich meine, ich verwende halt auch wirklich ja zu 99% irgendwie samenfestes Saatgut. Von daher gehe ich davon aus, dass das, was nachkommt, auch tatsächlich dem entspricht, was ich da gepflanzt habe. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Natur.
Ja.
Und es gibt da sicherlich auch irgendwie Dinge, wenn die sich miteinander verkreuzen, wo das trotzdem dann irgendwas bei rauskommt.
Mhm.
Und ganz ehrlich, ich würde mich so mega freuen, wenn ich eine Tomate zum Beispiel habe, die nur ich, also die aus meinem Garten entspringt. Wie cool wäre das in 500 Jahren, wenn einer sagt, hier, das ist Karos Goldene oder so.
Das wäre schön. Aber ich glaube, wie du das hinkriegst, musst du wirklich dann eigentlich eine kontrollierte Zucht dann wieder machen.
Ja, ja, absolut.
Weil sonst ist das ja wirklich Zufall.
Ja.
Und ich finde man kann ja wirklich immer sagen, die Tomaten, die am schmecken, davon nimmt man dann Saatgut.
Mhm.
Und dann kann man die auch weiter produzieren. Aber ich mache das auch so, dass ich weiß, wenn ich jetzt schon von der letzten Pflanze das Saatgut genommen habe und ich das jetzt dieses Jahr aussehe, würde ich vielleicht nächstes Jahr mal gucken, ob ich nicht vielleicht wieder Frisches kaufe, mhm, ne? Oder zumindest irgendwo besorge, wo ich weiß, das ist jetzt wieder die erste Generation. Weil genau dann kann sie sicher sein, dass es auch das Richtige ist. Ich hatte zum Beispiel mal die Tomate Grünes Zebra, die, mhm, ist ja eigentlich auch grün, ne? Die wird dann so ein bisschen gelb, wenn sie reif ist, und, ja, hat aber grüne Streifen. Und ich weiß ganz genau, ein Jahr, da waren nur rote Tomaten dran an der Pflanze. Und dann dachte ich die ganze Zeit, die habe ich irgendwie falsch beschriftet. Oder also vielleicht habe ich die auch falsch beschriftet, aber das sah eigentlich eher aus wie eine Cherry-Tomate. Hatte überhaupt keine Streifen, hatte gar nichts mehr mit der Tomate zu tun. Und ja, könnte sein, dass es irgendeine komische Kreuzung, mhm, war oder halt einfach falsch beschriftet. Das, ja. Da kommt ja auch noch das Thema hinzu, ne? Die Beschriftung. Ja, und wo besorgst du denn jetzt immer dein Saatgut? Wie machst denn du das?
Naja, wir haben ja unseren Partner Borago.
Stimmt, ja.
Da
kann auch mal wieder erwähnen. Ja.
Da schaue ich natürlich. Und ansonsten hatten wir letztes Jahr, und ich glaube auch in dem Jahr davor, haben wir ja einen Saatguttausch auch organisiert, mhm, gehabt. Da hatte ich auch echt ganz tolle Sorten eingetauscht. Speziell von den Tomaten, von denen ich dann wiederum auch immer mir wieder Saatgut genommen habe. Das gleiche auch bei Paprika zum Beispiel. Da waren auch so tolle Chili- und Paprikasorten, mhm, dabei. Genau, und dann nehme ich oft einfach von meinem eigenen Saatgut und, mhm, tausche das halt mit Freunden und Bekannten, die ich so, ja, kenne und die auch Interesse daran haben, ja, sich das irgendwie einzutauschen.
Ja, das ist richtig schön.
Genau. Und ich meine, was wir auch gemacht haben letztes Jahr war ja, dass wir da beim Pflanzenmarkt waren. Mhm. Da habe ich mir dann auch eine Pflanze mitgenommen und von der habe ich natürlich auch nochmal wieder Saatgut genommen.
Mhm. Ja, das ist schön. Wir können ja auch mal wieder bei Instagram einen neuen Saatguttausch,
ja, cool,
starten.
Mhm, lass uns das mal machen.
Wer hatten denn das beim letzten Mal gemacht? War das mit einem Paket, was rumging?
Nee,
es gibt verschiedene.
Ich glaube, wir hatten ein Jahr wirklich gesammelt und haben dann Pakete an alle rausgeschickt. Ja. Und letztes Jahr hatten wir das aber so gemacht, dass wir aufgerufen haben, sich unter einem Beitrag zu vernetzen und zu sagen, ach, wovon, stimmt, man vielleicht zu viel, ja, hat oder was man sucht und sich dann eben auszutauschen.
Ja.
Und das hat auch ganz gut geklappt. Da habe ich nämlich mir Saatgut von einer Engelsbohne eingetauscht.
Oh, und wie hat die geschmeckt?
Ich habe die vergessen anzubauen.
Okay, dann hast du sie ja noch.
Ja.
Ja, das ist doch praktisch.
Ja.
Sehr schön. Und ja, nee, gut, dann starten wir mal einen Saatguttausch. Mhm. Finde ich gut. Und eine Sache zu so selbst gesammelten Saatgut. Und wenn du es dann auch wieder in dein Beet, also in dein vorhandenes Beet aussiehst, wollte ich noch sagen, ist das wusste ich vorher auch nicht, dass die Pflanze, wenn sie wächst, dann speichert sie die Informationen von ihrer Umgebung.
Ja, das erzählst du mir ja immer wieder, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Doch, das ist so. Also ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht wissenschaftlich nachgeprüft.
So eine Urban Legend.
Aber es soll wohl so sein, ja, dass sie dann eben die Gefahren, die da so sind und vielleicht dann auch weiß, okay, hier war es nicht ganz so sonnig oder ne, hier wäre es sehr nass oder trocken, dass das wohl in dem Erbgut dann gespeichert ist.
Also nass und trocken kann ich noch verstehen, aber nicht sowas wie, oh, hier sind immer viele Schnecken.
Ja, der kann die natürlich auch nichts machen. Ne? Im Zweifel, sobald die Schnecke dann einmal da war, kann die auch gar nichts mehr speichern, ja, weil sie weggefressen wurde. Ja, naja, vor allem das Doofe ist ja auch, wir haben ja keine, also wir sind ja jetzt hier nicht irgendwie in so einer Äquatorregion oder ich weiß nicht, in irgendeiner Region, wo du dir sicher sein kannst, dass das Wetter jeden Sommer gleich ist.
Mhm.
Oder ich weiß, gibt es überhaupt noch Plätze auf der Welt, wo man sich da sicher sein kann? Weiß ich gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich auch egal, ob das Saatgut letztes Jahr sich gespeichert hat, das war heiß und warm, wenn es nächstes Jahr nass und kühl wird. Ne,
ja, total. Und wir können es auch nicht verifizieren, weil wir sind,
nee,
ja keine Forscher.
Nee, deswegen.
Aber
ja,
trotzdem, die Vorstellung ist cool.
Trotzdem, es sollte eigentlich nur eine Lobeshymne an selbstgesammeltes Saatgut sein.
Oh, ich dachte an das Saatgut überhaupt.
Ja, das natürlich auch. Ja, ich hatte jetzt ja auch noch mal geschaut, diese Monsanto-Geschichte, mhm, ne, von der du auch gerade geredet hast. Also das ist jetzt nicht nur, also Monsanto ist, glaube ich, einer der großen Hersteller von Saatgut, aber es gibt ja auch verschiedene kleine Hersteller.
Ja, ich will die jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich habe nichts gegen die. Haben bestimmt ihre Berechtigung.
Ja, und das sind halt Zulieferer für Landwirtschaft.
Ja,
ne? Und das gibt es ja in Deutschland auch mit verschiedenen anderen Saatgutherstellern. Und was da eben die große Kritik dran ist, an diesen großen Konzernen, dass die so dieses Saatgut beherrschen, ist, dass das eben alles Hybrid-Saatgut ist, so wie vorhin besprochen. Da ist jetzt keiner, der groß sagt hier, ich biete dir als Bauer mal Bio-Saatgut an. Und das Problem ist, dadurch kann dann der Bauer selber oder der Landwirt nicht aus seinen eigenen Pflanzen wieder neues Saatgut gewinnen. Er wird dadurch abhängig von dem Konzern, weil er ja sagt, ja gut, ne, die Ernte war super, Qualität war top, mähe ich einmal ab, nächstes Jahr machen wir das genauso. Damit haben die ja auch sozusagen die
Sicherheit.
Preis, sozusagen, ne, können sagen, okay, ja, dann machen wir das mal ein bisschen teurer, dann muss der Bauer das ja auch bezahlen. Und ja, dadurch generell sind das hohe Kosten für den Bauern, der halt früher, der Landwirt wahrscheinlich einst, hat er dann einfach wirklich sein eigenes Saatgut genommen und konnte so echt gut wirtschaften. Jetzt ist es halt natürlich alles optimiert. Und die Landwirte sind halt in einer extremen Abhängigkeit zu den Herstellern.
Ja, zu diesen Herstellern. Und dann wahrscheinlich als nächstes von den Abnehmern, also sowas wie große Discount-Märkte und so weiter und so fort, ne?
Ja, also ja, super interessant. Das war es eigentlich zu diesen Themen. Aber es gibt noch zwei Sachen, die ich jetzt mit dir besprechen will. Okay. Und zwar einmal die Gesetzeslage.
Oh.
Das ist heute wie so eine Gesetzesstunde hier, ziemlich viel Kritik. Aber in Deutschland gibt es nämlich ein Saatgutverkehrsgesetz.
Mhm.
Kennst du das oder hast du davon schon mal gehört?
Nee, also du hast mir davon auch, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich habe das vergessen, was das genau ist.
Ja, das gibt es wohl seit 1930 und das verbietet den Handel, den Tausch und die Weitergabe von alten Saatgut in Deutschland.
Habe ich natürlich nicht gemacht mit den Leuten, die ich so kenne.
Nee, das war ja auch einfach nur ein Brief, wo dann zufällig ein bisschen Saatgut drin war. Also richtig kann man das ja auch nicht nach... Also ja, wie auch immer. So, und dieses Saatgutverkehrsgesetz soll eigentlich die Einwohner Deutschlands schützen. Und zwar will man sozusagen verhindern, dass damit das Saatgut von schlechtem Obst und schlechtem Gemüse in den Verkehr kommt.
Und könnte natürlich sein.
Genau,
ne?
Dass du ja zum Beispiel, also es gibt ja auch Saatgutsorten, die richtig gut oder resistent gegen Braunfäule sind. Und dann hast du ja natürlich welche, die kriegen es jedes Mal wieder. So, und dann, wenn du da nicht drauf achtest, hast du irgendwie Krankheiten dann da drin und wie auch immer. Genau, und dieser Schutz hat dann eben den Staat dazu veranlasst zu sagen, na gut, wir können jetzt nicht alles verbieten, aber wir erlauben ein paar Sorten, die erlauben wir und die dürfen frei verkäuflich dann verfügbar sein. Wie zum Beispiel, was man dann eben im Baumarkt, im Supermarkt sieht, diese ganzen Dinge.
Ah, ja.
So, und da wollte ich jetzt mal so ein paar Beispiele bringen, weil ich finde das ganz interessant. Was denkst du denn, so in Deutschland oder weltweit, wie viele Tomatensorten sind so verfügbar? Was könnte man so sagen?
Fünf.
Fünf? Viel zu wenig.
Okay.
Also es gibt so Tomatensorten, ich meine allein, wir haben doch allein schon vor Weihnachten 6 verlost an unsere Community.
Ja, aber das sind auch die, die erlaubt sind? Oder sind das...
Nee, ich rede jetzt erstmal von denen, die so allgemein, die es wirklich gibt. Also auch alte Sorten. Alte, neue Kreuzungen,
was 1500.
15.000.
Wow!
Es gibt 15.000 Tomatensorten überall, ne? Also rund, ne? Aber das ist dann alles, was so irgendwie mal gezählt wurde. So, und von denen sind im Handel in Deutschland nur 43 zugelassen.
Wow.
Alle anderen,
echt?
Über 14.950, sind verboten in Deutschland.
Krass.
Darfst du eigentlich nicht besitzen.
Wow.
Ja. Und obwohl 43 Tomatensorten, wenn man es sich dann wieder überlegt, sind eigentlich dann doch auch viele. Wenn du dir überlegst, du willst halt, sagen wir mal, von jeder Sorte eine Tomatenpflanze im Garten haben, kommst du eigentlich auch gut mit klar. Aber das zeigt auf der anderen Seite, wie groß eigentlich die Vielfalt ist.
Ja.
Und dass wir einige Sachen darf man dann gar nicht haben. Genau, wie denkst du, ist es bei Grünkohl? Da weiß ich nicht, wie viele Sorten es gibt, aber ich kann dir sagen, dass es allein auf den Friesischen Inseln im Norden, da kommt ja der Grünkohl her, da gibt es mehrere gezählte hunderte Sorten.
Echt?
Von Grünkohl.
Also ich kenne nur vier.
Genau. Ja, und in Deutschland dürfen legal eigentlich nur 2 Sorten gehandelt werden. Das ist bestimmt so der grüne Krause und was weiß ich.
Lärchenzunge und grüner Krause bestimmt. Ne? Weil die beiden anderen, die ich noch habe, ist einmal Red Russian Kale und Palmkohl.
Und da weiß ich nicht bei Palmkohl, ob das dann wieder eine neue Gattung ist. Ja, kann natürlich sein. Ne?
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Ne? Das ist... Ja, auch ich weiß jetzt nicht, von wann diese Quelle hier ist, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Kann natürlich sein, dass jetzt was dazugekommen ist. Aber es zeigt trotzdem mal, wie wenig wir eigentlich, also wie wenig erlaubt ist theoretisch. Und ja, ist ja auch so, wenn du dir mal...
Deswegen gärtnere ich so gerne. Ich kratze immer am Illegalen.
In der Grauzone. Ja, und ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal, ja wie gesagt, im Supermarkt oder im Baumarkt die zum Beispiel Tomatensorten anguckt, dann hast du da vielleicht 5 oder 10. Aber wenn du dann auf so Tomaten-Saatgutbörsen im Internet gehst,
stimmt.
Da sind ja allein dann schon irgendwie 50, 60. Mhm. Und es gibt wirklich Leute, die haben sich das zur Aufgabe gemacht, also von jeglichem Gemüse so alte Sorten zu bewahren und die dann wirklich nur durch Tausch irgendwie weiter zu vermehren.
Ja.
Und,
also bei mir in der Nachbarschaft ist es auch so, dass da sind welche aus... ich glaube, die Eltern oder Großeltern oder so sind aus Russland, ursprünglich mal. Und die haben von da sozusagen noch Saatgut mitgenommen, als die im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind.
Ja.
Und haben das dann hier mit hergebracht und haben jahrelang immer in ihrem Garten diese Sorten, die sie da aus Russland haben, haben sie angebaut.
Ja, und da musst du dann aber wieder aufpassen, dass es keine Kreuzungen gibt.
Ja.
Dass du es wirklich erhältst.
Ja, aber krass,
aber
toll,
ne? Und das sind bestimmt auch richtig leckere Sorten.
Ja, also, weiß nicht. Muss die mal fragen, ob ich mal probieren darf.
Allein, weil man schon weiß, dass so seit 100 Jahren in Generationen...
Ja, total.
Muss es ja lecker sein.
Aber eigentlich auch voll der... voll wertvoll, ne?
Ja, deswegen ist es eigentlich auch ein gutes Kulturgut. Ja, und wollte ich nur auch nochmal erwähnen, es gibt halt auch so verschiedene Institutionen, die sich um sowas kümmern. Das sind jetzt keine Privatpersonen. Bei uns hier in der Gegend gibt es ja die Tomatenretter. Das ist ja auch eigentlich ein Verein, ne, wo du dann auch hinfahren kannst. Da kannst du wie so Patenschaften und Abos und was auch immer abschließen. Kriegst dann da auch immer deine Tomaten und machst sozusagen gegen eine Spende und wie auch immer. Und ja, dann gibt es im Internet halt auch verschiedene... Also kann man einfach nach altem Saatgut gucken. Ich weiß, die Tomatenhexe zum Beispiel gibt es. Aber kann man einfach mal schauen. Und ich finde es wichtig, irgendwie dieses Thema mal zu besprechen. Und ja, ich finde auch einfach, dass so alte Sorten schmecken einfach auch lecker.
Ja, also weiß nicht. Ich würde jetzt immer nicht sagen, dass neueres Saatgut nicht schmeckt. Weil ich denke mal, es hat voll viel damit zu tun, wie ich es in meinem Garten auch einfach angebaut habe. Ne? Also... sorge ich mich um die Bodengesundheit, dünge ich das jetzt mit irgendwelchem Chemiezeug und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde auch, dass es gibt durchaus Sorten, wenn man die mal isst, dann denkt man, okay, krass, das habe ich so noch nicht geschmeckt.
Nee, genau, ne? Also das sehe ich ganz genauso, gerade so von dem Süßheitsgrad.
Ich finde also jetzt bei Tomaten, aber insgesamt finde ich zum Beispiel auch bei Gurken ist es das Gleiche.
Da finde ich aber auch, dass die süßer sind.
Ja, ehrlich?
Mir kommen die Sachen immer süßer vor. Aber dadurch im Supermarkt halt wässriger.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch Geschmackssache. Ja, das war es eigentlich schon zum Thema Saatgut.
Ja, cool.
Ich weiß gar nicht, gibt es da noch was hinzuzufügen? Wir sind ja auf jeden Fall große Fans von eigenem Saatgut.
Ja.
Und da gibt's
natürlich machen einen Saatguttausch, sagen wir jetzt schon mal direkt.
Genau.
Alle, die Interesse daran haben, können...
müssen wir uns dann nochmal überlegen.
Ja, genau. Können sich ja da mal auf Instagram mit uns verlinken und dann dort folgen.
Und dann habe ich natürlich noch das unnütze Wissen.
Ja, erzähl mal, sag mal.
Ich habe jetzt schon Feedback von unserer Community gehört, dass das für die der beste Part ist, wäre für den ganzen, oder wäre das ganze Podcast.
Echt? Okay, das heißt, die mussten jetzt 28 Minuten hören, was so wir erzählen, damit der beste Teil kommt, der dann so eine Minute oder so geht.
Und wir wollen so viel Wissen vermitteln während des Podcasts und alle warten nur auf das unnütze Wissen, das überhaupt kein Wissen vermittelt. Na gut, es geht um Neujahrsvorsätze.
Okay.
Und zwar eine Stunde Gärtnern, also es geht um Sport. Und zwar eine Stunde Gärtnern verbraucht im Schnitt 320 Kilokalorien.
Echt?
Ja. Und im Vergleich dazu verbraucht eine Stunde Joggen 560 ja. Kilokalorien.
Ja, ich also, mache ja immer mit meinem Mann zusammen, ne, mache ich ja immer hier so Kettlebell-Workouts und so. Und das macht mir nicht so viel Spaß wie eine Stunde Gärtnern, muss ich ehrlich sagen. Und ich verbrenne auch nur 350.
Ja, deswegen, also geht öfter in den Garten, sollte nur noch mal unterstützen. Wir brauchen eigentlich gar keine, als Gärtner brauchst du gar keine, das ist ja auch immer, als Gärtner brauchst du kein Fitnessstudio. Du ja. brauchst eigentlich keinen großen Urlaub, weil du bist immer draußen irgendwie. Und
ja. Ja, stimmt.
Wollte ich nur noch mal auflisten.
Wenn ich jetzt meine Ärztin noch mal fragt, ob ich regelmäßig Sport ja, mache, genau. dann sage ich ja.
Ja, stimmt. Sehr schön. Das war's für heute.
Ja, cool. Vielen Dank. Das war wirklich eine richtig gute Folge, finde ich.
Ja, super interessant. Ich bin auf das Feedback gespannt. Wir haben ja schon ein bisschen am legalen Limit gekratzt ja, hier mit unseren schon Gesetzen. Krass,
echt?
Ja.
Aber wir sind halt die verruchte Garten-Community. Ja,
der Graubereich, genau. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, es kribbelt uns allen in den Fingern. Der Januar ist da und ja, wir fangen, also wie gesagt, mit Chilis können wir einfach jetzt schon locker anfangen. Und das wird toll.
Okay.
Bis dann. Nächste Woche. Tschüss.